braucht Jesus dich? Oder Jesus braucht dich nicht? Ich möchte den Text lesen, wer die Bibel dabei habt, oder ihr habt ja da auch eine Übersetzung, darf gerne mitlesen, Johannes 21, Abvers 1. Da steht: Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische. 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt ihnen desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Jesus ist seinen Jüngern nach der Auferstehung einige Male begegnet in Jerusalem. Aber er hat ihnen gesagt: In Galiläa werde ich euch begegnen. Jetzt gehen die Jünger voraus nach Galiläa und sie warten auf Jesus. Und in dieser Stimmung so, in dem sie so warten, spricht Simon Petrus: Ich will gar fischen. Manche denken: Oh, Petrus, bist du ungläubig geworden? Gehst du wieder zurück in deinen alten Beruf? Ich denke: Nein, nein. Petrus ist voll gläubig. Jesus ist ihm schon begegnet in Jerusalem, der glaubt wieder. Aber jetzt wartet er auf Jesus, und was will er tun? Es ist ihm langweilig. Simon Petrus ist ein Mann der Tat. Der wartet nicht so gerne. Also ich übrigens auch nicht so. Und deshalb bin ich immer ultra pünktlich bei meinen Terminen, also immer gerade auf die letzte Sekunde. Und Simon Petrus ist vielleicht ein bisschen ähnlich so. Da muss etwas gehen. Ich wollte gar fischen. Die anderen sagen: Okay, wir kommen mit. Ich möchte euch ermutigen, Simon Petrus hier zum Vorbild zu nehmen. Wir warten ja auch auf Jesus. Und jetzt müssen wir nicht einfach Däumchen drehen und denken: Wann kommt Jesus endlich wieder? Und wir wollen etwas bewegen. Was auch immer wir tun. Ich wollte gar fischen. Und jetzt sehen wir drei wichtige Wahrheiten in diesem Bibeltext. Das, was jetzt passiert, ist eine wunderbare Illustration. Und es zeigt uns: Erstens, ohne Jesus geht nichts. Zweitens, Jesus braucht uns nicht. Und drittens, Jesus will uns gebrauchen. Ohne Jesus geht nichts. Steht hier: In dieser Nacht fingen sie nichts. Wie Lukas 5, gehen fischen, sie strengen sich an, das Netz bleibt leer. Das ist wie wenn Jesus hier zeigen möchte, Johannes 15, 5, ohne mich könnt ihr nichts tun, gar nichts, das Netz bleibt leer. Und ich stelle mir so vor, wie die Jünger so im Boot sitzen, die ganze Nacht fischen, das Netz rechts, links, mal schnell, mal langsam. Sie geben sich so Mühe und sie wissen ja, wie man fischt. Sie waren ja Fischer von Beruf und sie fangen einfach nichts. Und jetzt steht da, am Rand steht ein Mann, sie erkennen ihn nicht. Und er ruft ihnen die 200 Ellen zu, 90 Meter Distanz. Und er muss recht gerufen haben so. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Wir müssen dieses Bild uns mal so vorstellen. So. Da sind die Jünger, die sind im Boot, die strengen sich an. Und da ist Jesus voll daneben, nicht im Boot. Und vielleicht illustriert das genau ihr Leben. Sie denken, ja genau, ich streng mich an in meinem Leben, ich gebe mir Mühe, aber irgendwie bleibt das Netz leer. Es ist wie Haschen nach Wind. Die Bibel beschreibt unsere Situation von Natur aus ungefähr so, dass wir Menschen von Gott getrennt sind durch die Sünde, auf uns alleine gestellt und Jesus ist nicht mit uns im Boot. Und dann plötzlich, wie durch den Nebel unseres Lebens, kann Gott sich uns offenbaren. Und ich denke, wir alle, die wir hier sind, haben das erlebt. Das ist Gnade. Das können wir nicht tun, können Gott nicht befehlen, zeig dich mir, beweis dich mir. Das ist Gnade. Und auch hier, Jesus erscheint wie aus dem Nichts, Gnade. Und dann zeigt sich Jesus seinen Jüngern und er zeigt sich auch uns. Und wenn er sich uns zeigt, möchte er in unserem Leben die Hauptsache spielen. Ohne Jesus geht nichts. Zweites, Jesus braucht uns nicht. Vers 5, spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Das ist die Frage, die den wunden Punkt trifft. Ich meine, die haben die ganze Nacht versucht, Fische zu fangen, haben sich wirklich angestrengt. Jetzt kommt da irgendein Fremder, ruft über 90 Meter, Kinder, habt ihr nichts zu essen bei euch? Wie hart ist das? Und so müde und so kaputt ist und jemand noch so eine Frage stellt. Stellt euch mal vor, Jesus wäre heute Morgen hier und er würde so in ihr Leben genau die Frage hineinwerfen, so, die genau ihren wunden Punkt treffen würde. Was würde er sie fragen? Vielleicht, mein geliebtes Kind, ich hab dich so lieb. Hast du keine Kraft mehr, dich so anschaue? Fehlt dir Energie? Bist du krank? Schwach? Vielleicht würde er auch sagen, mein geliebtes Kind, fehlt dir gerade Weisheit in der Kindererziehung? Ist die Ehesituation unerträglich geworden? Wirst du am Arbeitsplatz unterdrückt? Ist dein Chef, weiß nicht was? Mein Kind? Oder fällt dir die Liebe zur Gemeinde? Vielleicht würde er auch sagen, so dich da anschaue, irgendwie scheint mir, dir fällt die Freude im Glauben, die Energie. Ich weiß nicht, was Jesus sie fragen würde, wenn er ganz ehrlich direkt wäre und den wunden Punkt treffen würde. Jedenfalls weiß Jesus immer ganz genau, was uns fehlt. Und was sagen jetzt die Jünger? Sie rufen zurück, nein. Ein kleines Wort, mega ehrlich, wir haben nichts. Sie beschönigen nichts. Fakten sind Freunde, das ist ein Managementgrundsatz. Fakten sind Freunde, nicht jeder Chef beachtet diesen Grundsatz. Manche wollen es auch ein bisschen beschönigen. Es ist ja nicht so wunderbar, wenn man vor die Belegschaft hinstehen muss und sagen muss, ich habe versagt. So. Wir haben versagt. Fakten sind Freunde, gilt auch fürs persönliche Leben. Selbstmanagement. Fakten sind Freunde, aber sie tun manchmal sehr, sehr weh. Aber wenn wir ganz ehrlich werden vor Jesus, dann ermöglichen wir dadurch Jesus, durch unsere Bankrotterklärung, dass er helfend in unserem Leben eingreift. Und ich habe sehr oft erlebt schon, dass Menschen erst bereit sind, Jesus in ihr Leben zu lassen, wenn es nichts mehr gibt, was ihnen helfen kann. Sie sagen, jetzt bin ich so, da hilft nur noch Beten. Manchmal braucht es die Bankrotterklärung, die Kapitulation. Und dann kommt Jesus in unser Leben. Und wenn Jesus in unser Leben kommt und helfend eingreift, dann gibt er uns einen Auftrag. Werf das Netz aus zur Rechten des Bootes. Wenn Jesus in unser Leben kommt, ist es auch so, dass er uns Aufträge gibt. Ich habe mir überlegt, was sind so die Aufträge, die Jesus jedem von uns gibt. Ich glaube, es gibt gewisse Aufträge, die gibt Jesus jedem genau den gleichen. Jesus sagt zum Beispiel so als erster Auftrag, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Hat Jesus seinen Jüngern x-mal gesagt. Kehrt um. Buße tun meint, ich bekenne meine Sünden, ich kehre mich ab von meinen Sünden, ich kehre zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Und glaubt an das Evangelium, vertraut Jesus Christus und seiner guten Botschaft. Und wenn wir das tun, diesen Auftrag ausführen, dann sagt Jesus, dann habe ich einen zweiten Auftrag für dich. Jetzt lass dich taufen. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, zum Glauben kommt, soll sich taufen lassen. Und dann sagt Jesus so, und jetzt folge mir nach. Und dann sagt Jesus, und jetzt bekenn dich zu mir. Und jetzt bete und jetzt diene mir und jetzt trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann kommen ganz, ganz viele Aufträge. Und vielleicht denken Sie jetzt, ja, und welcher Auftrag ist jetzt genau für mich? Ich denke, es gibt einen ganz einfachen Grundsatz. Wir sollen immer das tun, was wir erkannt haben. Wir lesen die Bibel, vielleicht jeden Tag ein Kapitel. Und dann erkennen wir etwas beim Lesen und dann sollen wir das tun. Wir sitzen in der Predigt, wir erkennen etwas. Und wir sollen es tun. Wir sollen immer das tun, was wir erkannt haben. Ganz einfach. Nicht das tun, was wir nicht erkannt haben, sondern das, was wir erkannt haben. Und dann wachsen wir in der Erkenntnis. Das ist Wachstum im Glauben. Und wir tun das, was Jesus von uns möchte. Und die Jünger tun es. Sie sind gehorsam. Da warfen sie es aus. Die Jünger wussten nicht, ob es das bringt. Ob es sich lohnt. Klar, sie haben eine Verheißung, so werdet ihr finden. In unserem Leben ist es sehr ähnlich. Jesus gibt uns einen Auftrag und dann überlegen wir uns, lohnt sich jetzt das, diese Nachfolge, ich muss auf das verzichten, das kostet mich das und ich habe das so lieb gewonnen. Lohnt sich das, wenn ich das loslasse, wenn ich Jesus nachfolge? Aber wir haben auch Verheißungen in der Bibel. Und es gibt einen biblischen Grundsatz, der lautet, Gehorsam gegenüber Jesus lohnt sich immer. Das sehen wir so oft in der Bibel. Gott zu gehorchen lohnt sich immer, langfristig. Und wir sehen auch hier, es hat sich gelohnt. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. 153 große Fische. Wow, lohnt sich sogar materiell der Gehorsam hier. Bei uns nicht immer. Aber manchmal schon. Also, man darf ja das fast nicht so sagen heute so. Ich bin ja überhaupt kein Wohlstandsevangelist. Aber ich stelle trotzdem fest, wenn Menschen Jesus nachfolgen, kommt Jesus ins Leben, schafft Ordnung und plötzlich sind die Finanzen irgendwie recht gut. Das ist ein Geheimnis. Gehorsam lohnt sich. Nicht immer materiell, aber es lohnt sich. Daraufhin erkennt Simon Petrus, es ist der Herr. Also Johannes hat es genau genommen erkannt und hat es Petrus gesagt und der reagiert wieder mal als Erster. Petrus, oder? Nicht lange überlegen, so schnell wie möglich zu Jesus. Und jetzt macht er etwas. Er zieht das Obergewand an und wirft sich ins Wasser. Also ich muss euch sagen, wenn ich baden gehe, dann ziehe ich mich aus und wirf mich ins Wasser. Petrus macht es umgekehrt. Warum? Ganz einfach. Er war nackt. Man hat damals nackt gefischt. Waren ja auch nur Männer, Kleider stören beim Fischen. Aber jetzt ist da Jesus, Gott. Die Begrüßung war damals eine religiöse Zeremonie. Die musste man sich natürlich anziehen. Kommt wahrscheinlich auch davon, als Mose in der Wüste war, musste er sogar sein Haupt bedecken, um Gott zu begegnen. So ist ganz klar, man fischt nackt, aber wenn man jemanden begrüßen will, vor allem wenn es dann noch Gott ist, dann zieht man sich an. Wäre auch komisch, wenn ihr heute Morgen im Badekleid hier wärt, so Badhose. Das ist bis heute so, oder? gewisser Anstand braucht es. Und jetzt geht da Petrus so schnell er kann an Land. Ich habe nachgesehen, der Weltrekord für 100 Meter Freistil liegt bei 46,91 Sekunden. So schnell war Petrus wahrscheinlich nicht. Aber ziemlich schnell. Jedenfalls schneller als die da mit dem Boot. Wobei ich muss euch sagen, ich bin schon sehr dankbar für die anderen Jünger, dass die noch das Netz mitgenommen haben. So. Also Petrus, das wäre dem egal gewesen, glaube ich. Die nehmen das Netz mit. Aber jetzt, als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Jetzt haben die ganze Nacht gefischt, sich angestrengt und dann am Morgen machen sie den Fang ihres Lebens. Jetzt kommen sie an Land und sehen, Jesus hat Fische. Dass sie Fische auf dem Feuer. Irgendwie hat Jesus die Fische schon, weiß nicht, hat er sie gekauft, dass sie mit seiner eigenen Hand gefangen, dass sie hervorgezaubert, keine Ahnung, man kann spekulieren. Jedenfalls war Jesus schon sehr früh wahrscheinlich dort, hat ein Feuer gemacht, hat die Fische ausgenommen, hat sie gebraten. Und jetzt kommen die Jünger und denken, wozu haben wir jetzt unsere Fische? Und wir sehen hier, Jesus braucht die Fische gar nicht, der Jünger. Er hat schon. Er braucht unsere Fische nicht. Das möchte ich heute Morgen ganz deutlich sagen. Jesus braucht uns nicht. Jesus, darf ich es ganz direkt sagen, Jesus braucht dich nicht. Er braucht deinen Gehorsam nicht. Er braucht deine Gebete nicht. Er braucht dein Geld nicht. Er braucht deinen Einsatz in dieser Gemeinde nicht. Ich hoffe, es gibt einige hier, die sich hier investieren, den Beamer, Technik, Musik, Moderation, Gemeindeleitung, dann für die Kinder, für die Teenager, Jugendlichen, Erwachsene, Senioren. Ich möchte sagen, Jesus braucht dich nicht. Er braucht deinen Einsatz nicht. Jesus kann es alleine. Er hat die Fische schon. Und ich möchte das heute deutlich sagen. Jesus kann alles alleine tun. Das ist so wichtig, dass wir das beachten, sonst nehmen wir uns so schnell zu wichtig. Und ich sage das heute zu mir. Pastor, Prediger, Jesus braucht dich nicht. Ich sage es zu dir, Jesus braucht dich nicht, nimm dich nicht so wichtig. Aber Jesus will uns gebrauchen. Dann sagt Jesus, bringt von den Fischen, die ihr gefangen habt. Schön, oder? Jesus sagt nicht, jetzt könnt ihr die Fische wieder freilassen, die haben auch ein Leben verdient. So. Er sagt, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Ihr dürft sie auch mitbringen. Obwohl Gott uns nicht braucht, hat er in seiner Souveränität entschieden, dass er mit uns zusammenarbeiten möchte. Man nennt das in der Theologie die Souveränität Gottes. Das ist kein biblischer Begriff, Souveränität. Aber ein Begriff, der die biblischen Aussagen gut auf den Punkt bringt. Mit Souveränität Gottes meint man in der Theologie, dass alle Ereignisse in diesem Universum vollkommen von Gott verursacht werden. Und viele von euch glauben das. Jedenfalls habt ihr das vorher gesungen. Du lenkst meine Schritte und so, oder? Alles ist von Gott gelenkt. Die belebte, die unbelebte Natur. Gott kommt zum Ziel, weil er alles letztendlich verursacht. Souveränität Gottes meint aber auch, dass alle Ereignisse vollkommen von der belebten Schöpfung verursacht wird. Und ich habe es hier mal auf den Punkt gebracht, das, was uns Menschen betrifft. Das, was wir tun, ist zu 100% von Gott verursacht. Die ganze Weltgeschichte, Politik. Aber es ist auch zu 100% von uns Menschen verursacht. Wir sind dafür verantwortlich. Jetzt die Mathematiker unter uns beginnen vielleicht schon zu rechnen. 100% und 100% gibt? Nein, es gibt nicht 200%, geht nicht. Es geht nur 100% und dann ist fertig. 50-50 wäre das vielleicht besser. Manche denken, ja 99% Gott, 1% ich. Souveränität Gottes meint beides zu 100%, ohne dass man irgendetwas wegnimmt. Und wie geht das?
Das bringen wir mit unserem Verstand nicht zusammen. Und darum neigen wir Menschen zu Einseitigkeiten. Und die eine Einseitigkeit ist, dass wir es auf diese Seite hin auflösen, dass es nur auf uns Menschen ankommt. Vielleicht die atheistische Auflösung so. Wir Menschen, wir schaffen das. Wir schaffen das. Habt ihr den Satz auch schon gehört von Politikern? Wieso, oder? Wir schaffen das, Deutschland. Oder yes, we can, Amerika. Oder wir können, Corona. Oder was auch immer. Typisch Mensch, Hybris, Überheblichkeit. Es kommt nur auf uns an. Dann werden wir gläubig, folgen Jesus Christus nach und dann können wir auch immer noch zu dieser Einseitigkeit neigen. Denken, ja, im Dienst für Jesus, wenn wir nur die richtigen Methoden, die richtigen Menschen, die richtigen Situationen, die richtige Leidenschaft, das Richtige tun, dann gelingt es uns. Dann erleben wir, wie Gott Wachstum schenkt bei uns. Wir müssen es nur richtig machen. Methodengläubigkeit. Die andere Einseitigkeit ist, dass wir meinen, dass es gar nicht auf uns ankommt. Tönt manchmal sehr geistlich so, dass man sagt, ja, es kommt ja nicht auf mich an. Stimmt. Aber hier geht es darum, es kommt gar nicht auf mich an. 100% Gott, 0% Mensch. Es kommt gar nicht auf mich an. Ich möchte euch 2, 3 Beispiele nennen, die ich so erlebt habe im letzten Jahr. Ich bekomme ein Mail, schreibt mir jemand so eine kleine Rückmeldung an die Moderatoren, sprecht doch nicht immer im Gottesdienst übers Geld so. Wird bei uns wird es oft so gedankt, einfach allen herzlichen Dank für euren Beitrag so. Vielen Dank. Macht das nicht mehr, denn Gott versorgt. Okay, Amen, Gott versorgt. Aber wie? Lässt er Geld vom Himmel fallen? Einfach so? Und jemand anders schrieb mir auch ein Mail, schrieb, ich habe etwas Mühe damit, dass bei uns in der Gemeinde ständig den Mitarbeitern gedankt wird. Danke, danke, danke. Und wer mich kennt, weiß, mir ist das sehr, sehr wichtig. Ich sage das sehr oft. Vielen Dank. Alle, die sich investieren. Die Begründung war, macht das nicht so oft, denn das scheint so oder wirkt so, als wären wir abhängig von den Mitarbeitern in unserer Gemeinde. Dabei baut doch Gott sein Reich. Ja, Jesus hat gesagt, ich will bauen die Gemeinde. Aber wie? William Carey erlebte Ende des 18. Jahrhunderts, gilt als Begründer der modernen Missionen. Er hatte wie von Gott den Eindruck, dass er nach Indien gehen sollte, um dort den Menschen das Evangelium zu verkündigen. 1792 war es, glaub, hat Gott ihn in einer Predigt so angesprochen. Und William wollte gehorchen, aber er wollte auch noch mit den Leitern seiner Konfession sprechen. Er ging zu seinen Leitern und bat sie, eine Missionsgesellschaft gründen zu dürfen, um den Indern das Evangelium bringen zu können. Einer der Leiter antwortete ihm, junger Mann, setzen Sie sich, wenn es Gott gefällt, die Heiden zu bekehren, wird er es tun, ohne sie oder mich um Hilfe zu bitten. Stellt euch vor, was passiert wäre, wenn William Carey und alle nach ihm so geglaubt hätten. Wenn Gott die Ungläubigen retten will, kann er das tun, ohne uns um Hilfe zu bitten. Was wäre passiert? Es gäbe heute keine UMG, kein OM, kein SIM, kein SAM, kein Indicamino, kein Vision Schweiz, kein Vision Europa, keine Ahnung, mit welchen Missionsmitarbeitern ihr verbunden seid, Gesellschaften. Das alles gäbe es nicht, weil die Menschen damals waren so wie überzeugt, oder manche, Gott kann das alleine. Er braucht uns nicht. Was passiert, wenn wir eine der beiden Einseitigkeiten glauben? Die eine Einseitigkeit führt zu Hochmut, Turmbau zu Babel-Mentalität. Wir schaffen es, wenn wir es packen. Wenn wir es packen, werden wir hochmütig. Auch im Gemeindebau. Wenn wir es nur richtig tun. Und dann schreibt man Bücher. 10 Schritte, wie du eine wachsende Gemeinde hast. Du musst es nur so machen wie wir. Und dann gibt es die meisten Gemeinden übrigens. Das ist ganz spannend. Es gibt nur ganz, ganz, ganz wenige Gemeinden, die richtig groß sind. Und da schauen alle hin und sagen, so müssen wir auch werden. Und dann gibt es die große Anzahl von ganz vielen Gemeinden, so wie wir auch Gemeinden haben. So. Bei uns in Aarau und ich denke auch ihr. Und bei uns ist es manchmal so, ein bisschen ein Kampf. So. Und dann führt das zu Verzweiflung. Warum ist es bei uns nicht auch so wie dort? Die andere Einseitigkeit führt zu Fruchtlosigkeit. Hilfreich ist hier das Bild aus 1. Korinther 3. Paulus schreibt, entscheidend ist nicht derjenige, der sät oder der gießt, sondern Gott, der das Wachstum schenkt. Paulus sagt aber nicht, Gott ist derjenige, der sät. Er ist derjenige, der gießt. Und ich ergänze, düngt und jättet, was auch immer. Paulus sagt, Gott ist derjenige, der das Wachstum schenkt. Obwohl Gott derjenige ist, der den Samen schenkt, er schenkt den Regen, er schenkt die Begabungen, er schenkt eigentlich alles. Aber Paulus sagt dann trotzdem, Gott ist derjenige, der das Wachstum schenkt. Der Bauer, der sät und gießt. Und dann schreibt Paulus 1. Korinther 3, Vers 9, wir sind Gottes Mitarbeiter, Synergoi. Synergie kennen wir. Synergoi meint Mitwirker, Zusammenwirker. Wir arbeiten mit Gott zusammen. Und ich glaube, es ist die Strategie des Teufels, uns zu einer der beiden Einseitigkeiten zu verführen, sodass wir denken, es kommt ja nur auf mich an. Also wir denken, Gott soll doch alleine. Ich mache nichts. In der Theologie spricht man in diesem Zusammenhang von Primärursache und Sekundärursache. Gott ist die Primärursache, wir sind die Sekundärursache. Ich möchte euch ein Beispiel nennen dazu. Wahrscheinlich die meisten von uns, wenn nicht alle, haben schon mal gebetet, unser tägliches Brot gib uns heute. Und jetzt darf ich mal eure ehrliche Rückmeldung haben, eure Hände sehen. So. Wer von euch war im letzten Monat mal ein Brot kaufen? Wer hat ein Brot gebacken aus Mehl? Auch noch hoch, alle hochhalten. Wer schickt jemand anderes, der ein Brot gibt? Also alle, oder? Ihr seid so ungläubig. Jetzt betet ihr unser tägliches Brot, gib uns heute, und dann kauft ihr Brot oder Mehl. Oder schickt. So ungläubig. Ich meine, könnte Gott dir nicht Brot vom Himmel fallen lassen? Ja. Also wer an die Bibel glaubt, sagt ja. Manna, Gott hat es jahrelang gemacht und ich meine, ich fände das heute noch cool, wenn Gott das so machen würde. Man müsste nicht einkaufen gehen, man müsste nicht backen. Vielleicht wäre das Brot sogar noch super, ich weiß es nicht. Es wäre so spektakulär. Aber in Josua 5, Vers 12 steht, und das Manna hörte auf am anderen Morgen, als sie vom Getreide des Landes aßen. Und das Brot, das sie jetzt aßen, war nicht weniger von Gott. Es war nur weniger spektakulär von Gott. Gott ist die Primärursache. Er schenkt den Samen, er schenkt den Regen. Hey, und wenn Gott mal keinen Regen schenkt irgendwo, dann merken wir wieder, wie abhängig wir von ihm sind. Das wissen alle Bauern, wie abhängig wir immer noch von Gott sind. Aber der Bauer, der Bäcker, wer auch immer, wir sind die Sekundärursache. Das Werkzeug, durch das Gott wirkt. Ich habe in den letzten Jahren mich immer mal wieder mit Erweckungen beschäftigt und ich bin jemand, ich wünsche mir auch wieder Erweckung, so wie in anderen Teilen der Welt. Ich glaube, so unter uns gesagt, dass nicht nur wir Schweizer in der Endzeit leben, wo der Boden ein bisschen hart ist, und ich glaube, wir leben in der gleichen Zeit wie auch diejenigen in Südamerika und China, wo Gott wie Erweckung schenkt. Und ich wünsche mir das auch für uns. Ich habe mich damit beschäftigt und habe wie so herausgefunden, dass das wie zu gewissen Zeiten an gewissen Orten Gott einfach schenkt. Man kann das nicht machen. Aber wenn Gott das schenkt, ist das in Verbindung in der Regel mit deiner großen Sehnsucht nach Gottes Wort, Bibel, nach Gebet, tiefes Sündenerkenntnis geschieht im Volk. Menschen weinen über ihre Sündhaftigkeit. Und Gott wirkt Großes durch Zeichen und Wunder. Und wenn man das dann so studiert, im Nachhinein merkt man, ja, aber sehr oft sind auch Menschen damit verbunden. Und die kennen wir vielleicht heute noch, so Finney und Wesley und Jonathan Edwards und Billy Graham. Und ich denke, auch heute wird Gott durch einzelne Menschen ganz besonders. Gott hat sich entschieden, Er will uns gebrauchen. Und ich möchte 3 konkrete Beispiele erwähnen, wie Gott uns konkret gebrauchen möchte. Er hat sich entschieden, er möchte uns gebrauchen durch unser Gebet. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Könnte Gott auch handeln, ohne dass wir beten? Oh ja, macht er zum Glück sehr oft. Aber Gott hat sich doch entschieden, ich möchte, wenn ihr betet, handeln. Nicht immer so, wie ihr betet, aber ich möchte handeln, wenn ihr betet. Und ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich glaube, es macht einen Unterschied, ob wir vor dem Gottesdienst beten oder nicht. Ob wir am Gebetsabend beten oder nicht. Nächsten Dienstag habe ich gesehen, ist Gebetsabend. Ich sage immer bei uns, wer Erweckung möchte, sollte am Gebetsabend dabei sein. Da beten wir, dass Gott Großes tun soll. In unserem Leben und in der Gemeinde. Dann das Zweite, Gott möchte, dass wir gehen. Geht in die ganze Welt. Verkündigt allen Menschen das Evangelium. Der Glaube kommt aus der Predigt. Wie aber sollen sie glauben, wenn sie nicht hören? Wie aber sollen sie hören, wenn es ihnen niemand sagt? So. Verkürzt. Das ist meine Frage. Könnte Gott auch Menschen retten ohne uns? Dass Menschen zum Glauben an ihn kommen, ohne dass wir Menschen damit beteiligt sind? Ich denke, ja, klar. Ich denke an Muslime, die unglaublich viele haben Träume. Jesus begegnet ihnen im Traum, habe ein Buch gelesen. So oft. Ich denke, Gott muss die Muslime unglaublich lieb haben, dass er ihnen selbst im Traum begegnet. Also ich habe letzten Sommer in der Sommerbibelschule einen jungen Mann kennengelernt, überhaupt nicht gläubig aufgewachsen. Und dann über YouTube kam er zufälligerweise zu einer Predigt. Noch eine Predigt. Amerika, zum Glück hat er die richtigen Predigten erwischt, hat sich dann bekehrt, also kam zum Glauben an Jesus Christus und hat dann gemerkt und gelernt, dass es auch lokale Gemeinden in der Schweiz gibt. Hat sich der lokalen FEG angeschlossen, meine Heimatgemeinde, unterdessen leider geschichtlich geschehen eine total überaltete Gemeinde, er ist einer der jüngsten. Wir beten sehr oft für diese Gemeinde, dass Gott einen Aufbruch schenkt. Jetzt, was macht Gott? Er gebraucht nicht mal die Gemeinde, er macht selber. Wow, Gott kann auch ohne uns. Aber interessant ist, die Muslime, ich habe das nachgeforscht so. Ich habe kein Beispiel gefunden, wo Gott im Traum das Evangelium verkündigt. Nein, Jesus sagt, ich bin der, den du suchst oder der, nach was auch immer, oder? Und dann oft im Traum erscheint noch ein Bild von einem Evangelisten, einem Missionar am Ort. Und dann am nächsten Tag prompt sehen sie den. Und der erklärt dann das Evangelium und was es zum Glauben so braucht. Und auch dieser junge Mann, er hört eine Predigt eines Menschen. Gott kann ohne uns und er wirkt genial, aber er möchte uns in seinem Plan gebrauchen. Doch das Dritte, geben. Wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Gott möchte unsere Gaben gebrauchen. Er versucht mit dieser Alliteration für uns merkbar zu machen, Gebet, Gehen, Geben. Wir haben heute gesehen, ohne Jesus bringt alles nichts. Das Netz bleibt leer. Wir haben gesehen heute, Jesus braucht uns nicht. Und das Dritte, Jesus will uns gebrauchen. Es ist wie wenn Jesus sagen würde, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber ohne euch möchte ich es auch nicht tun. Ich möchte wieder die Frage mitgeben zum Schluss. Was ist dein nächster Schritt? Wo möchte Jesus dich gebrauchen? Vielleicht bist du hier und sagst, ja, ich habe aufgehört, das Netz auszuwerfen. Ich bin so enttäuscht, hat da doch nichts gebracht bis jetzt. Die Ermutigen, werfen Sie das Netz noch einmal aus. Vielleicht hat jemand auch aufgehört, das Netz auszuwerfen aus theologischen Gründen. Gott braucht mich ja sowieso nicht, kann es alleine. Dann hoffe ich, dass diese Predigt zum Umdenken anregt. Was möchte Jesus von uns? Noch einmal, Gebet. Ich möchte ermutigen, betet für eure Pastoren, für eure Gemeindeleitung, für eure Ältesten, für die Hauptleiter, für die Mitarbeiter, einfach für alle, dass Gott Großes tut. Dann zweitens, gehen, dass ich mit anpacke, dass ich gehe. Und das dritte, ich gebe. Wir wissen eigentlich alle, wir haben nichts in die Welt hineingebracht, wir nehmen nichts hinaus. In dieser kurzen Zeit, in der wir leben, kann Gott unsere Gaben gebrauchen. War an der Abdankung meiner Tante, sie wurde keine 60 Jahre alt, 30 Jahre Missionsmitarbeiterin, zuerst in der Schweiz, KEB, dann in Bolivien, unter indigenen Menschen. 30 Jahre lang ein primitives Leben, hat nie geheiratet, hat keine Kinder. Ich saß da an der Beerdigung und es wurde erzählt, was sie alles bewegt hat, was durch sie entstanden ist. Ich dachte, wow. Und ich wurde so dankbar in diesem Moment, denn wir durften sie finanziell auch unterstützen. Ich habe so gedacht, ich bin mitbeteiligt an Gemeindegründungen in Bolivien, die entstanden sind durch diese Kindermitarbeiter. Wo bist du mitbeteiligt? Gott braucht uns nicht, aber er will uns gebrauchen. Ich bete zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du ganz alleine auf diese Erde gekommen bist, für uns gelebt hast und gestorben bist. Wir haben nichts dazu beigetragen, dass wir gerettet werden können. Nur Gnade. Aber Jesus, ich empfinde es auch als großes Vorrecht, dass wir in deiner Nachfolge sein dürfen und dass du uns gebrauchen möchtest, obwohl du uns eigentlich gar nicht brauchst. Und ich bitte dich jetzt für diese Gemeinde hier in Dayingen, dass du hier Mitarbeiter berufst und befähigst, die etwas für dich mit dir bewegen, wo wir nur staunen können, was du tust. Und dann bitte ich dich, Jesus, fülle unsere Netze. Fülle unsere Netze, dass wir nur staunen können über die Frucht, die du schenkst. Und dann wollen wir dir die Ehre geben und nicht sagen, das ist jetzt wegen mir. Und danke, Jesus, was du tust. Amen.